Miteinander. Mein Name ist schon gesagt worden, ich bin der Jürg Hürlimann, verheiratet mit der Bettina, meiner lieben Frau, die hier vorne sitzt. Wir wohnen in Buchs mit 3 erwachsenen Kindern zusammen, die auch meistens daheim sind. Und wir sind beide in Sur als Lehrer tätig. In der Mino haben wir den Bereich Beziehungen, haben wir die Verantwortung für den Bereich Beziehungen. Ich habe mir überlegt, Hans-Jörg, wenn es darum ging, welche Berufsgruppe hätte echt den Weltrekord im Pause machen, dann kämen vielleicht schon viele auf den Lehrer oder die Lehrerin. Aber ich als Lehrer weiss, es gibt Leute, die noch lieber Pause haben. Das sind nämlich die Schüler. Wenn man bringt sie nach der Pause fast nicht mehr ins Zimmer rein. Ich möchte zuerst wissen, wäre jemand froh, wenn die Predigt in Hochdeutsch, also in Schweizer Hochdeutsch, gehalten werden würde? Ist das eine Hand? Ja, okay, gut. Dann habe ich richtig geübt. Ich freue mich heute, meine Predigtreihe, die ich letztes Jahr begonnen habe, fortzusetzen. Letztes Jahr ging es vor allem um Tagespausen, um den Ruhetag. Wer war hier letztes Jahr? Ja, okay, sehr viel, dann kann ich ja gut fortfahren. Dieses Jahr geht es um, lasst euch überraschen. Ich möchte jetzt nicht nur ein Jahr zurückschauen, sondern 100 Jahre. Wer weiß, was vor 100 Jahren, 1918, im Herbst in der Schweiz los war, im November, und unter anderem auch hier in Aarau? Ja, ich habe es schon gehört. Ein Punkt für da hinten. Ja, es war tatsächlich ein schweizweiter Generalstreik. Es ging neben dem Kampf um das Frauenstimmrecht und um die Einführung des Proporzwahlsystems um eine Reduktion, man höre, von der 59-Stunden-Woche auf die 48-Stunden-Woche. Das war ein Hauptthema. Da war echt was los. In Aarau sollen etwa 2000 Leute gestreikt haben. Bei der BBC Baden, die hieß ja früher so, soll es eine Schlägerei mit einem Chef gegeben haben. Im Seetal wurden sogenannte Streikbrecher, also Leute, die trotzdem arbeiten gingen, mit Judas verglichen als Verräter. Und in Zürich marschierte die Armee auf, das ist auf dem Paradeplatz. Man wollte verhindern, dass es eine Demonstration zum Jahrestag der Oktoberrevolution in Russland, die ja 1917 war, gab. In Olten, ist ja auch nicht weit, seien die Tumulte so groß gewesen, dass 3 zivile Personen dabei gestorben sind. In der Schweiz, Streik. Ein harter Preis, ein großer Preis. 2 Ziele wurden erreicht. Das Proporzwahlsystem wurde eingeführt, dadurch wurde die SP stärker und das Frauen, nein, das musste noch lange warten, ihr Frauen seid schon arme, bis 1971. Aber die 48-Stunden-Woche, die wurde eingeführt in der Schweiz, 1919. 5 Jahre später, wollte man schon wieder aufstocken. Es gab einen Vorschuss, dass man wieder 54 Stunden arbeiten sollte. Die Leute haben sich wieder gewehrt. Hier sieht man so ein Plakat. Und diese Abstimmung hatte dann keine Chance. Man blieb bei der 48-Stunden-Woche. Seither wurde ja das Arbeitspensum stetig reduziert. Wir sind heute nicht mehr in der 6-Tage-, sondern in der 5-Tage-Woche. Und wir sind etwa bei offiziellen 42 Stunden angelangt. Die Franzosen hätten hier den Weltrekord mit 35 Stunden, aber ich habe gelesen, die arbeiten einfach effizienter und schlauer. Denen geht es ja nicht schlechter. Also wir könnten da vielleicht was lernen. Weniger Arbeitszeit, heißt das weniger Stress? Sicher haben körperliche Beschwerden, Staublungen oder Rückenprobleme eher abgenommen, aber hat auch der Stress abgenommen. Am 18. August war das der Titel der AZ am Wochenende. Die Arbeit hat uns nach wie vor im Griff. Trotz 42-Stunden-Woche, trotz zeitlich weniger Arbeit, klagen etwa ein Viertel der Schweizer Arbeitnehmer darüber, dass sie häufig oder sogar immer unter Stress leiden bei der Arbeit. Vielleicht ist gerade diese weniger Zeit, in der wir oft die gleiche Arbeit erledigen sollten, etwas, was vermehrt Druck auslöst. Eine andere Sache ist sicher heute diese permanente Erreichbarkeit. Ich habe wirklich gestaunt, als mein Nachbar mir erzählte, dass sein Chef ihm regelmäßig E-Mails in der Nacht schickt, mit der Erwartung, diese auch zu beantworten. Das ist kein Witz. Somit fordert die SP heute eigentlich nicht mehr eine weitere Verminderung, sondern dass man mal diese Zeit wirklich einhält. Es gab einen Nationalrat, der machte den Vorschlag, man soll doch ein sogenanntes Mail-Leseverbot einführen. Arbeitsmails sollen zwischen 7 Uhr abends und 7 Uhr morgens nicht mehr gelesen werden dürfen sollen. Wer weiß, vielleicht braucht es das einmal. Hat die Arbeit nur die Geschäftswelt im Griff? Ich höre viele Leute aus dem Handwerk, die darüber auch klagen, dass der Zeitdruck einfach extrem hoch ist. Man muss erledigen, erledigen, es muss schnell gehen, es muss immer schnell gehen, es sollte schon erledigt sein. Man hat gar keine Zeit, die Sache überhaupt richtig zu machen. Ich habe diesen Sommer auch in meinem Umfeld mit Männern, die in meinem Beruf tätig sind, geredet, die leiden, dass sie auch im Lehrerberuf das Gefühl haben, ich kann gar nie Feierabend machen. Ich kann gar nicht, es hört einfach nie auf. Das Kleine hier ist kein Mann, ist eine Frau. Ich finde auch das noch eigentlich recht deutlich heute. Also Frauen haben oft das gleiche Pensum und machen zu Hause auch meistens noch die Sache. Also ich sehe viele Frauen, die ein extremes Arbeitspensum bewältigen. Ich sehe Studenten, Lehrlinge, Schüler, die Stress haben, nicht nur bei den Schlussprüfungen, einfach weil es immer sehr viel zu tun gibt. Wo hört es dann auf? Muss ich am Abend noch lernen? Und wir haben hier sicher auch Pensionierte unter uns. Wie das ist, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht ist eine Hauptlast weg und das kann vielleicht aber auch ein Loch geben. Die Arbeit ist plötzlich weg. Etwas, was mich sehr viel bestimmt hat, fällt plötzlich weg. Kann schön sein. Wenn man älter wird, ist vielleicht der Stress nicht mehr so die Arbeit, aber ich möchte den Begriff von der Arbeit jetzt auch ausweiten. Alles, was man erledigen muss, gehört ja nicht nur die bezahlte Arbeit dazu. Den Garten, das Haus, die Rechnungen, die Kinder erziehen und so weiter. Alles, was dazugehört, damit das Leben so genannt läuft. Das hat uns doch oft im Griff. Zum Glück haben wir Christen, ja die Gemeinde. Da können wir uns doch so richtig entspannen und ausruhen. Vielleicht wisst ihr oder merkt ihr, was ich ein bisschen antönen will. Ich war gerade kürzlich in einem christlich geführten Lagerhaus und ich bin erschrocken, wie gestresst die Angestellten dort waren. Etwa 2 waren in einem Burnout und waren gerade zurückgekommen und die anderen waren wirklich auch immer im Stress. Ein christlich geführtes Lagerhaus. Sind wir Christen nicht vielleicht besonders gefährdet, weil wir neben unserem normalen Arbeitspensum doch noch so viel Gutes für den Herrn tun wollen. Wir laden drauf und merken nicht, dass Reich Gottes Leben und Bauen doch eigentlich auch Arbeit ist. Ich persönlich bin oft gerade deswegen ans Limit gekommen, nicht nur wegen meinem Beruf, sondern was ich das Gefühl habe, was ich doch als Christ auch noch daneben machen möchte und sollte. Ist es nicht, oh, das ist zu weit, kommt noch nicht, ist es nicht eindrücklich, dass die Welt in der Zeitung diesen Fluch, den wir ja eigentlich gemäß der Bibel seit Kapitel 3 in Genesis mit uns tragen, diesen Fluch, der aus dem Beziehungsbruch zwischen Gott und den Menschen entstanden ist. Und Gott hat gesagt, ihr werdet mit Mühsal den Erdboden bearbeiten, mit Mühsal die Mails erledigen heute vielleicht. Ist es nicht eindrücklich, dass die Welt das so feststellt? Und ich merke auch persönlich, ich spüre eigentlich diesen Fluch fast jeden Tag. Und gerade in einem strengen Quartal oder in einem Quartalsschluss, und ich habe so gemerkt, wie ich zu meiner Frau eigentlich sage, dieses Quartal ist wirklich streng, und ich sage es jedes Quartal. Ich merke das mit Haut und Haar und Knochen. Und wenn dann so eine strenge Phase kommt, wo man noch die Predigt macht am Schluss eines Quartals, dann habe ich manchmal das Gefühl, es dreht und dreht und ich komme da gar nicht raus. Vielleicht kennen einige dieses Gefühl, ich sollte noch und ich müsste noch und wo hört es dann überhaupt auf? Und darum bin ich froh, dass Gott mich zu dieser Geschichte geführt hat, die ich selber eigentlich sehr gut brauchen kann.
Bei einer Frau aufgenommen wurden.
Ja, jetzt ist, kannst du noch mal lesen?
Ja. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mich mit der ganzen Arbeit zurücklässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll?
Ja, wir kennen sicher alle diese Geschichte. Im Gegensatz zu letzter Woche, eine Geschichte, die eher weniger bekannt ist. Wir haben vielleicht schon Predigten gehört, wir haben sie schon gelesen. Ich möchte heute mal mit einem Klischee, das man oft hat, wenn man diese Geschichte hört, ein bisschen aufräumen. Ist es nicht so, dass wir das Gefühl haben, Maria ist so die Passive, sie sitzt gemütlich zu den Füßen von Jesus und hört ihm zu, während Martha aktiv arbeitet und bewirtet und eigentlich wütend darüber ist, dass Maria so vor dem Herrn schwebt. Wenn man genauer hinschaut, stimmt das eigentlich überhaupt nicht. Dieses Wort zurücklassen hat die Bedeutung, das macht man erst, man lässt jemand zurück, wenn man etwas getan hat. Also Maria war genauso mit der Vorbereitung für diesen Besuch beschäftigt. Sie hat auch gekocht und getischt und schön gemacht und die Stube geschmückt und was alles, weil Jesus sollte ja kommen. Als Jesus aber kam, hat sie etwas anderes gemacht. Sie hat etwas gemacht, was eine Frau zu dieser Zeit eigentlich nicht machen darf. Sie hat nämlich den Raum gewechselt. Der Raum der Frauen war die Küche. Und da hat man gekocht und vielleicht zum Bewirten ging man rüber. Aber keine Frau hat eigentlich in der Männerstube, wo der Rabbi war, und erzählte, was wichtig war im Leben, da haben die Frauen eigentlich keinen Zutritt gehabt. Und Maria hat sich diesen Zutritt verschafft. Ich weiß nicht, wie sie es angestellt hat. Sie ist einfach rübergegangen. Ich weiß auch nicht, wie die Herren reagiert haben. Die waren vielleicht gar nicht erfreut. Sie hat ein Rollenklischee durchbrochen und ist zu Jesus rübergegangen. Sie hat dem Rabbi zugehört, das stellt man sich doch auch so vor. Ah, zuhören. Nein, wenn ein Rabbi kam, dann war da was los. Man hat ihn ausgefragt, man wollte von ihm lernen. Man hat nachgefragt, man hat die Worte nachgedacht und ihn gefragt, wie meinst du das? Das Ziel war eigentlich, seine Lehre zu verstehen, so werden wie er. Auch das ist sehr aktiv. Und ich war überrascht zu sehen, wie aktiv diese Maria war und vielleicht wie passiv die so arbeitsam wirkende Martha war. Wir schauen, wie es weitergeht.
Und Jesus antwortete ihr: Martha, Martha, du hast recht. Ich sehe, wie du dich abmühst für mich und all die anderen Gäste. Und zu Maria gewandt, sagte er: Liebe Maria, jetzt hast du ja genug gehört. Eile schnell und hilf deiner Schwester Martha, damit sie nicht alles alleine machen muss.
Ich sehe, einige haben es gemerkt. Das ist so ein kleiner Test, ob noch alle hier sind. Aber ist es eigentlich nicht das, was wir von einem freundlichen Menschen, von einem Menschenliebenden erwarten würden, dass er doch Martha ernst nimmt und ihr hilft und sagt, ja, das stimmt wirklich, jetzt hilf deiner Schwester. Natürlich hat Jesus was anderes gesagt.
Doch Jesus antwortete ihr: Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und rührst in so vielen Töpfen. Doch nur eine Portion ist wichtig und gut. Maria hat sich für diese Portion entschieden und diese kann ihr niemand mehr nehmen.
Das ist jetzt wirklich die Antwort. Aber sie tönt ein bisschen anders. Als ich mir in der Bibliothek war vom TDS und die Kommentare zu dieser Stelle gelesen habe, da lief mir zum Glück mein lieber Schwiegerpapa das wandelnde Bibellexikon über den Weg. Und ich wollte mal fragen, ob ich da auf der richtig theologischen Spur bin. Und dann hat er mir ein paar Sachen gesagt und dabei kam dann diese Übersetzung raus. Ich finde das einfach, das macht Jesus so humorvoll. Er hat wirklich eine Sprache gewählt, er hat ein Küchengriechisch gewählt. So ein Jargon, vielleicht heute sieht man all diese Sendungen, diese Kochsendungen. Also er hat genau diese Ausdrücke gebraucht, um mit Martha zu reden. Und mir gefällt das einfach. Ich finde das erstens humorvoll und es macht seine Antwort so hart, obwohl sie eigentlich hart ist, herzlicher. Weil er redet in der Sprache, die Martha versteht. Mich hat auch das sehr berührt. Da kommt Jesus zu Besuch und zu ihr, zu Martha. Er kommt in das Haus von Martha. Und Martha ist so mit den Töpfen beschäftigt und dem Kochen und den Rühren und den Sorgen, dass sie vergisst, sich Zeit zu nehmen und zu Jesus zu gehen. Die Arbeit, sogar die Arbeit für den Herrn, sie hat ja für Jesus gekocht, ist ihr wichtiger, als mit ihm zusammen zu essen. Man könnte jetzt sehr viel über Martha sagen. So viel. Ich habe es wieder durchgestrichen, es kommt nächstes Jahr. Weil die Zeit reicht nicht und sie ist nicht der Fokus heute. Tatsache ist, die Arbeit, die Sorgen, das Jammern waren ihr wichtiger, als Zeit mit Jesus zu verbringen. Wir wollen heute auf Maria uns konzentrieren. Sie hat genau die gleiche Ausgangslage. Sie hatte auch den Stress mit Kochen. Sie sollte auch bedienen. Und sie hat keinen Zutritt in die Männerstube. Und doch wählt sie gemäß Jesus die wichtige Portion, die gute Portion. Sie entscheidet sich, gegenüber allen Widerständen rüberzugehen zu Jesus. Sie will ja jetzt, wo er da ist, Zeit mit ihm verbringen. Sie will hören, was er zu sagen hat. Sie will sich mit dem, was er zu sagen hat, auseinandersetzen. Sie will ihn besser kennenlernen. Jesus nennt diese Entscheidung die gute Portion. Ist eigentlich auch Arbeit. Aber die gute Arbeit oder die richtige Arbeit. Das Wort gut wird in der Bibel eigentlich vor allem für Gott gebraucht. Nur einer ist gut. Gott. Nur einer ist gnädig und barmherzig. Mit dieser Entscheidung durchbricht Maria den Fluch der Arbeit. Sie will einfach mit Jesus zusammen sein. Und das ist mal die Seite von Maria. Sie ist aktiv. Und vielleicht denken einige, und ich zähle mich da dazu, ja, das stimmt doch, ich sollte doch mehr Zeit mit Jesus verbringen. Ich muss doch mehr stille Zeit machen und so weiter. Und schon riecht es wieder nach Arbeit. Vielleicht hilft es, wenn wir mal die andere Seite anschauen. Wer hat denn den ersten Schritt gemacht? Wer kam dann zu Besuch? Es war Jesus. Er kam zu Besuch zu Maria und Martha. Er kam in das Haus von Martha und wenn jemand zu Besuch kommt, dann möchte er doch mit dieser Person zusammen sein. Natürlich ist das Essen auch gut, aber man möchte doch vor allem Gemeinschaft. Jesus besuchte doch auch Zachäus und es hat ihn fast vom Baum heruntergeworfen. Und Gott besuchte ganz am Anfang jeweils im Paradies, am Abend, immer Adam und Eva, in der Kühle des Abends, kam Gott und sagt, ja, wie ging's so mit der Arbeit? Er wollte mit ihnen zusammen sein. Und Gott besuchte uns, indem er seinen Sohn zu uns schickte. Auch hier macht er wieder den ersten Schritt. Gott ist es doch wichtiger, dass wir mit ihm zusammen sind, als das, was wir arbeiten. Sogar wichtiger als die Arbeit für ihn. Mit Gott zusammen sein ist eigentlich unsere erste Bestimmung. Und Gott selber macht immer wieder den ersten Schritt. Und wenn wir diesem Schritt folgen, dann machen wir immer einen Schritt aus diesem Fluch und erleben ein bisschen Paradies. Wir haben letztes Jahr uns mit diesen Zahlen beschäftigt. Als Fachlehrer Mathematik kann ich es nicht ganz ohne Zahlen lassen heute. Und diese Zahlen drücken eigentlich aus, worum es Gott wirklich geht. Er hat nämlich 6 Tage gearbeitet und dann geruht. Am 6. Tag hat er den Menschen geschaffen. Und der Mensch begann nicht mit der Arbeit. Er begann mit einem Ruhetag. Das zeigt für mich doch eigentlich Gottes Wesen, Gottes Charakter. Er möchte mit uns zusammen sein. Und Jesus sagt dann später, trachtet zuerst nach meinem Reich. Und alles andere kommt dann schon irgendwie. Die Töpfe, das Kochen, das erledigt sich dann schon, wenn du zuerst bei mir bist. Wie leben wir? Leben wir Martha-Style? 6+1 oder 7+0? Sind wir sehr so fest mit Töpfen und Sorgen beschäftigt, dass wir Gott regelmäßig verpassen? Oder versuchen wir immer wieder auch den Maria-Weg zu gehen? Zuerst mal zu Gott kommen, zuerst mal ausruhen, zuerst mal durchatmen, bevor wir uns in die Arbeit stürzen. Ich weiß, dass genau diese Zahlen, die hier so vertauscht wurden, bei einer jungen Dame etwas ausgelöst haben. Und ich würde gern dich, Simea, schnell nach vorne bitten. Und ja, stell dich doch kurz vor und sag, was du machst Du hast nämlich eine besondere Arbeit.
Also ich bin Simea Schwab und viele von euch wissen es bereits, ich studiere Klavier in Luzern. Und das ist immer sehr streng, weil ich wirklich sehr, sehr viel üben muss und weil ich eigentlich auch nie genug geübt habe, weil ich, wenn ich übe, dann mache ich Fortschritte und in meiner Stunde können wir diese Fortschritte besprechen und je mehr Fortschritte ich mache, desto besser und je weniger, desto schlechter. Aber dieses Besser hat eigentlich keine Grenze nach oben. Also.
Genau, ja. Du hast mir erzählt, du hast letztes Jahr eigentlich was Lustiges erlebt. Kannst du ganz kurz sagen, was heute vor einem Jahr passiert ist?
Ja. Also ich musste wieder einmal sehr, sehr viel üben. Und dann dachte ich mir am Samstagabend, ja, ich mache es so, ich stehe am Morgen früh auf und übe den ganzen Morgen und dann kann ich am Nachmittag vielleicht noch Zeit mit der Familie verbringen und am Abend dann nochmals üben. Und dann dachte ich mir nachher, ja, nein, es ist eigentlich doof, wenn ich nicht in die Kirche gehe, weil diese 2 Stunden, wenn ich nicht einmal die Gott geben kann, dann ist das wie eine schlechte Grundlage für mich. Also dann habe ich mir gesagt, okay, also ich stehe auf und ich gehe in die Kirche, aber nachher übe ich halt dann am Nachmittag und am Abend. Und dann bin ich hergekommen und das war wirklich lustig, weil Jürg diese Predigt gehalten hat und ich mir dann wirklich sagen musste, ja, es stimmt eigentlich, weshalb gebe ich mir nicht wirklich diesen einen Tag, wo ich mir wirklich vornehme, nichts zu machen, außer es geht wirklich nicht anders. Und dafür kann ich am Samstag und am Montag wieder mit mehr Freude üben und auch mit mehr
Kraft.
Ja, mit mehr Kraft und Konzentration. Ja. Ja.
Genau. Du, wie geht's dir so mit dieser Entscheidung? Machst du das immer oder was hat es? Hat es etwas bewirkt in deinem Leben?
Also ich habe es etwa ein halbes Jahr lang habe ich es wirklich gemacht und habe am Sonntag nicht geübt. Und mir half es vor allem am Samstag, mich wirklich zu konzentrieren und wirklich zu üben, weil ich dann, wenn Samstag ist, musste ich wirklich sagen, okay, ich muss heute, weil morgen übe ich nicht. Und dann ist Montag und wenn ich etwas am Montag können muss, dann muss es am Samstag fertig sein. Und ich hatte nachher eine Entzündung, etwa ein halbes Jahr vom Winter bis vor etwa 2 Monaten. Und dort konnte ich wirklich nur etwa 40 Minuten spielen pro Tag. Und dann kam dieser ganze Rhythmus wieder durcheinander. Also ich habe eigentlich dann immer wieder am Sonntag geübt. Und jetzt war es wirklich lustig, weil also ich bin jetzt wieder gesund. Aber dieser Rhythmus, das ist schon speziell, weil ich habe das alles wieder vergessen. Und ich habe wieder vergessen, wie gut es eigentlich tut, wenn ich mir vornehme, ich übe am Sonntag nicht, weil es mir viel mehr Kraft schenkt. Und trotz dieser Erfahrung habe ich das alles wieder vergessen. Und jetzt hat mich Jürg letzte Woche darauf angesprochen. Und dann musste ich mir wieder sagen, ja, das stimmt, weshalb habe ich das nicht wieder eingeführt? Weil ich kann jetzt genug üben unter der Woche, dass ich wieder, dass ich mir diesen einen Tag Ruhe gönnen kann.
Was braucht es, dass du dir diesen Tag gönnen kannst?
Also einerseits Disziplin, sowohl für den Samstag, dass ich am Samstag wirklich genug mache, aber auch Disziplin, dass und Vertrauen darauf, dass ich mir wirklich sagen kann, wenn ich am Sonntag nichts mache, geht es mir besser, weil Jesus mir mehr schenken kann, okay, als nur die Fortschritte, welche ich durch Spielen allein erreichen kann.
Danke, vielen Dank. Ja. Ich finde, Simea, du hast für mich eine Maria-Entscheidung gemacht. Und Jesus ist ja auch nicht, er kennt ja dich und er weiß, was du brauchst. Und ich finde das sehr mutig. Und ich finde es gerade für die junge Generation, finde ich das eigentlich super, was du gesagt hast. Weil die Jungen können immer alles heute. Mit dem Handy und so weiter. Und du hast von Rhythmus gesprochen. Und ja, es braucht eigentlich Mut. Zu sagen, alle anderen üben, hä? Die üben auch am Sonntag und ich übe jetzt nicht. Und ich habe den Mut und denke, doch, Jesus führt mich. Ich bin mit ihm zusammen und er zeigt mir. Und das andere finde ich schon auch noch mit dem Fokus. Man übt dann unter der Woche vielleicht oder lernt unter der Woche viel mehr oder besser oder fokussierter. Also danke für deine Offenheit. Ich finde, das hat einfach so schön hineingepasst. Vor allem auch, weil es da gerade vor einem Jahr war. Ich glaube, wenn wir diesem Fluch der Arbeit entrinnen wollen, braucht es wirklich Mut und Vertrauen. Und ich stelle fest, vielleicht ähnlich wie bei dir, Simea, wenn ich das jeweils schaffe, wenn ich mir wirklich gerade im Stress vielleicht mal Zeit nehme, wieder das Wort zu lesen, mit Jesus zu sein, dann passiert es immer wieder, dass die Arbeit dann an ihre richtige Stelle rückt. Die Arbeit ist dann nicht mehr immer hier zuvorderst oder hier, sondern sie rückt an die Stelle, an die sie eigentlich gehört, nicht an die erste. Ich merke auch, und das ist, dass dann auch Beziehungen, Freundschaften, Ehebeziehungen, die ja so oft darunter leiden, wenn wir in diesem Hamsterrad sind, wieder mehr Raum gewinnen. Die Beziehungen rücken vor, die Arbeit rückt an ihre Stelle. Und ich merke auch, dass dann das Arbeiten eigentlich mehr Spaß macht. Du hast auch von Freude gesprochen. Wir können ja so viel arbeiten und es macht gar keinen Spaß mehr. Der Druck ist so hoch und eigentlich hat ja Gott die Arbeit als etwas Schönes gegeben. Wir dürfen ja arbeiten aus der richtigen Priorität heraus. Ich möchte mit dieser Folie abschließen. Jesus hat gesagt, Maria hat das gute Teil gewählt, die gute Portion, die kann ihr niemand mehr nehmen. Meine jungen, erwachsenen Kinder, die werden jetzt dann bald ausziehen. Etwas, das mir niemand nehmen kann, ist jede Minute, die ich mit ihnen verbracht habe. Das bleibt in meinem Herzen, egal wo sie mal sein werden, ob in Australien oder verheiratet oder irgendwo. Diese Erinnerung, diese Zeit, die wir zusammen hatten, die kann mir niemand nehmen und die kann auch meinen Kindern niemand nehmen. Ist es nicht auch so mit Jesus? Jede Minute, und manchmal sind es nur Minuten, die wir mit ihm verbringen, ist ein Stück Beziehung, ist ein Stück Zeit, das niemand uns nehmen kann. In jeder Minute, wo wir ihn besser kennenlernen und er uns, er möchte ja auch uns besser kennenlernen in dieser Zeit, das vergessen wir oft. Jede Minute, jede Zeit, die wir mit Jesus verbringen, kann uns niemand mehr nehmen, ist eigentlich ein Stücklein Ewigkeit, das wir jetzt schon jeden Tag leben können. Ich ermutige uns, gerade jetzt die Anbetung mal so zu sehen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit diesen Jungen, die auch heute aufgestanden sind, teilweise nach Einsatz gestern schon, und die uns jetzt in die Anbetung nehmen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Maria-Zeit zu erleben. Und wir haben jeden Tag wieder neue Möglichkeit, Maria-Zeiten zu verbringen. Ich wünsche uns das allen, dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass Jesus uns besuchen kommt. Er will mit uns zusammen sein.